Wochenabschnitt sehr vielfältige Themen, wo ich auch versucht habe, zu verschiedenen Abschnitten einiges zu bringen. Es geht zunächst direkt im Anschluss an die Opfer der Stammesfürsten, die wir beim letzten Mal hatten, nochmal das spezielle Gebot an Aaron, die Kerzen des Leuchters anzuzünden. Dann wird der Einweiheritus für die Leviten, die ihren Dienst am Zelt beginnen sollen, beschrieben. Dann gehen wir nochmal chronologisch zurück. Dann werden wir gleich auch noch was hören, wie man das erklären kann. Nochmal in den ersten Monat des zweiten Jahres des Auszugs aus Ägypten. Und es wird beschrieben, wie in der Wüste das Pessachfest gefeiert wird und wie einige, die an Toten verunreinigt sind und deswegen am Pessachfest nicht teilnehmen können, eigentlich einen Ersatz verlangen und Mose auch bei Gott nachfragt und diesen Ersatz bekommt, die Möglichkeit für diejenigen, die unrein waren, einen Monat später das Pessach zu feiern. Auch da haben wir auch einen kurzen Text zu. Dann wird im Grunde beschrieben, die nochmal, was ja eigentlich schon am Ende von Exodus erwähnt war, die Bedeutung der Säule, die die göttliche Präsenz zeigt, die tagsüber eine Wolkensäule und nachts eine Feuersäule ist, die über der Wohnstätte ist. Und solange die Säule bleibt, wo sie ist, bleiben die Israeliten auch im Lager. Und wenn die Säule sich erhebt, dann bricht das Lager auf. Und um die Vorbereitung zu diesem Aufbruch geht es ja, und im Zusammenhang damit wird auch Mose aufgetragen, silberne Trompeten herzustellen, die verschiedene Zwecke erfüllen sollen, zum Zusammenruf der Gemeinde, als Warnruf vor den Feinden und auch als ja, Ausdruck der Freude bei den Festen. Also sehr vielfältig der Zweck dieser Trompeten. Und dann geht es wirklich los. Nach dem langen Aufenthalt am Berg Sinai bricht das Lager auf und es wird beschrieben, wie sie eben in den unterschiedlichen Abteilungen, wie sie ja im ersten Abschnitt von Numeri beschrieben wurden, wie sie aufbrechen. Es kommt dann nochmal der Schwiegersohn, der Schwiegervater des Mose ins Spiel. Mose bittet ihn doch, mit ihnen zu ziehen und ihnen den Weg durch die Wüste zu zeigen, während er sagt, ich möchte lieber in mein Land gehen. Und es ist eigentlich am Schluss nicht klar, ob er mitzieht oder nicht. Und dann wird eben auch in einem feierlichen Text, der ist auch in den traditionellen Bibelausgaben nochmal besonders eingerahmt, das Ziehen der Lade beschrieben, ein Text, der auch bis heute liturgisch verwendet wird, wenn die Torarolle im Gottesdienst aus dem Toraschrein herausgeholt und durch die Gemeinde getragen wird. Und dann gerade ist man losgezogen und schon beginnen die Beschwerden. Das heißt dann also zunächst einmal, dass eigentlich nur, dass das Volk sich beschwert, ohne dass klar ist, worüber. Und das führt auch sofort zu einem göttlichen Zornausbruch, ein Feuer, das ausbricht und etliche tötet, warum der Ort dann auch genannt wird, der Ort des Brandes im Grunde genommen, Tavera. Und sofort danach tut sich ja, man könnte sagen, das gemeine Volk tut sich zusammen und protestiert nochmal, erinnert sich an das gute Essen, das sie in Ägypten haben und sagen, wir sind das Manna-Leid und wollen was anderes haben. Und man könnte sagen, jetzt ist es Mose-Leid. Er weint vor Gott und sagt, schließlich habe ja nicht ich dieses Volk geboren und muss ich das alles alleine machen? Ich kann nicht mehr. Da sagt ihm Gott, dass von seinem Geist etwas auf 70 Älteste gegeben wird, die gemeinsam mit Mose die Last tragen sollen. Wenn wir auch noch einen Text zur Bedeutung der Zahl 70 sehen. Und wir hören dann eigentlich in einer ineinander verschränkten Geschichte, wie einerseits der Geist Gottes sich auf den 70 Ältesten niederlässt und wie auch gleichzeitig die Wachteln ins Lager kommen, die aber für viele tödlich werden, dass in dem Moment, wo sie davon essen, sie auch vom göttlichen Zorn getroffen werden und viele daran sterben. Und dieser Ort wird genannt dann die Kivrotata Awadi, die Gräber der Begierde, eben der Begierde nach dem Essen, das sie in Ägypten hatten. Und dann haben wir noch zum Abschluss der Protest der Geschwister von Miriam und Aaron gegen Mose, der sich einerseits gegen die kuschitische Frau des Mose richtet und andererseits auch Miriam und Aaron sagen, Gott hat doch nicht nur zu Mose, sondern auch zu uns gesprochen, und sich aber herausstellt, dass Gott das anders sieht. Und Miriam wird daraufhin auch mit Aussatz bestraft, muss 7 Tage außerhalb des Lagers sein, wobei aber das ganze Lager auf sie wartet, um erst weiterzuziehen, wenn sie von dem Aussatz geheilt ist. Da habe ich auch nochmal ausführlichere Texte, gerade zu dieser merkwürdigen Geschichte, sowohl was die kuschitische Frau als auch das Verhalten Miriams angeht, auch nochmal teilweise aus feministischer Perspektive. Ja, fangen wir an mit dem Leuchter, der uns ja eigentlich schon ausführlich beschrieben war in der Beschreibung der Wohnstätte. Und jetzt wird nochmal ausdrücklich Aaron gesagt, wie er die Kerzen zünden soll. Und hier kommt natürlich jetzt gleich immer die Frage, wie wir auch bei Rashi finden, eben, warum wurde der Abschnitt über den Leuchter dem Abschnitt über die Fürsten angeschlossen? Also warum kommt er hier hin? Und Rashi antwortet, da Aaron entmutigt war, als er die Einweihung durch die Fürsten sah, weil weder er noch sein Stamm bei der Einweihung dabei waren. Der Stamm der Leviten hat keinen Vertreter, der geopfert hat. Sagte der Heilige, gepriesen sei er zu ihm, bei deinem Leben, dein Anteil ist größer als ihrer, denn du entzündest die Kerzen und richtest sie her. Also Rashid stellt es im Grunde genommen als einen Trost, der Aaron gegeben wird, weil sein Stamm nicht zu den Opfernden gehörte. Da Ramban, wie oft, zitiert zunächst das, was Rashi gesagt hat, und zeigt dann, dass er überhaupt nicht zufrieden ist mit dieser Lösung. Er schreibt nämlich, und mir ist nicht klar, warum er ihn mit dem Anzünden der Kerzen tröstete und nicht mit dem Weihrauch am Morgen und am Abend, mit dem ihn die Schrift pries, wie es in Deuteronomium heißt, und sie, eben die Nachkommen Aarons, werden Weihrauch vor deine Nase stellen. Und mit all den Opfern und mit dem in Öl gebackenen Speiseopfer und mit dem Dienst am Versöhnungstag, der nur mit ihm gültig ist. Und er geht in das Innerste hinein und dass er sein Heiliger ist, der in seinem Heiligtum steht, um ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen. Und sein ganzer Stamm, sie sind Diener unseres Gottes. Also Ramban sagt eigentlich, warum sind ausgerechnet die Kerzen ein Trost? Es gibt doch viel wichtigere, größere Aufgaben des hohen Priesters, mit denen er hätte getröstet werden können. Und außerdem, was ist der Sinn dieser Entmutigung? Ist nicht sein Opfer größer als das der Fürsten? Denn er hat in jenen Tagen viele Opfer dargebracht, während all der Tage der Einsetzung. Und wenn du sagst, dass sie Pflicht waren und ihm befohlen wurden, und er war entmutigt, weil er nicht wie sie etwas Freiwilliges zur Einweihung des Altars geopfert hat, auch das Anzünden der Kerzen, mit dem er getröstet wurde, war Pflicht und ihm befohlen. Sondern die Bedeutung dieser Erzählung ist, aus dem Abschnitt einen Hinweis auf die Einweihung, eben Chanukka, was dann das Chanukka-Fest geworden ist, durch die Kerzen herauszulesen, die zur Zeit des zweiten Tempels durch Aaron und seine Söhne geschah. Ich meine durch den Hasmonäer, den hohen Priester und seine Söhne. Und in dieser Formulierung fand ich es in der verborgenen Schriftrolle von Rabbeinu Nissin, der diese Erzählung erwähnt und sagte, ich sah im Midrasch, da 12 Stämme opferten und der Stamm Levi nicht opferte, sagte der Heilige, gepriesen sei er zu Mose, sprich zu Aaron und sag ihm, es gibt eine andere Einweihung, bei der es das Anzünden von Kerzen gibt. Und bei ihr wirke ich Israel durch deine Söhne Wunder, Rettung und eine Einweihung, die nach ihnen benannt wird. Und dies ist die Einweihung der Hasmonäer. Und daher schloss er diesen Abschnitt an den Abschnitt über die Einweihung des Altares an. Außerdem habe ich im Midrash Tanchuma und im Midrash Numeri Rabba gesehen, der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu Mose, geh, sag zu Aaron, fürchte dich nicht, du bist für Größeres vorgesehen. Die Opfer werden dargebracht, solange der Tempel besteht. Aber die Kerzen werden für immer vom Leuchter her scheinen. Und alle Segnungen, die ich dir zu sprechen gab, meine Kinder zu segnen, werden nie abgeschafft werden. Und es ist doch bekannt, dass wenn kein Tempel besteht und die Opfer wegen seiner Zerstörung abgeschafft sind, auch die Kerzen abgeschafft sind. Aber der Hinweis ist auf die Kerzen der Einweihung der Hasmonäer, die es auch nach der Zerstörung in unserem Exil gibt. Und auch der Priestersegen, der nahe bei der Einweihung durch die Fürsten steht, nämlich in Numeri 6, wird immer gesprochen. Und man legte aus, sie sind nahe bei der Einweihung durch die Fürsten vor ihr und nach ihr zur Ehre Aarons, der nicht mit ihnen gezählt wird. Also Ramban ist es ganz wichtig, hier in diesem Text, der eben gerade den Leuchter im Tempel in den Vordergrund steht, einen Hinweis auf das Chanukka-Fest zu sehen, das ja eben kein in der hebräischen Bibel bezeugtes Fest ist, weil der Festgrund ja erst im 2. Jahrhundert geschaffen ist. Und es andererseits der rabbinischen Tradition wichtig ist zu sagen, ja, es gibt schon in der Tora einen verborgenen Hinweis auf dieses Fest. Das ist nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern schon die Tora weiß, dass es das irgendwann geben wird. Und Chanukka wird ja hauptsächlich gefeiert eben zu Hause, nicht in der Synagoge, durch das Anzünden von Kerzen, eben 8 Tage lang, jeden Tag eine Kerze mehr, um daran zu erinnern, wie um das Jahr 165 vor, durch die Makkabäer und eben ihre Nachfolger, die Hasmonäer-Dynastie, der Tempel nach der Entweihung durch den seleukidischen König Antiochus den IV. Wieder neu eingeweiht wurde. Und im Talmud wird auch als das wesentliche Festereignis eigentlich das Wunder beschrieben, dass sie, als sie den Tempel reinigten, nur ein Ölfässchen fanden, um den Tempelleuchter anzuzünden. Und der hätte nach normalem Ermessen nur für einen Tag gereicht. Und sie brauchten aber mehrere Tage, um neues Öl herzustellen. Und durch ein Wunder hat dann dieses Öl für 8 Tage gereicht. Das ist eine relativ späte Legende, die erst im Talmud erscheint, in den Makkabäerbüchern, die ja zeitnäher dran sind, aber nicht in den jüdischen Kanon eingegangen sind. Wird eigentlich das Anzünden des Leuchters nur nebenbei mit allen anderen Dingen der Einweihung beschrieben und gilt nicht als etwas Besonderes. Aber eben in der jüdischen Tradition ist das Anzünden der Kerzen das Besondere geworden. Und weil dieses eben von allen zu Hause getan wird, ist es auch etwas, was sich erhalten hat, noch nach der Zerstörung des Tempels, wo eben auch Ramban darauf hinweist und genau wie der Priestersegen, der eben bis heute in der Synagoge gesprochen wird. Und auf die Weise wird also versucht, so zu sagen, dass die Hinweis auf die Anzünden der Kerzen ein Hinweis auf eine bleibend im Gedächtnis des Judentums gebliebene neue Tempeleinweihung hinweist. Ja, sind da Fragen, Anmerkungen zu? Herr Müller?
Ja, zu dem Leuchter. Wir haben einen Leuchter, der wird mit Kerzen bestückt und einen mit Öllampen. Wer ist welcher?
Nein, auch die Chanukka-Leuchter können mit Öllampen bestückt werden. Es ist eigentlich sogar das Ideale, dass man den Chanukka-Leuchter mit ja, so kleinen Gefäßen, in die man Öl gießt, anzündet. Und es hat sich einfach als Erleichterung oder warum auch immer, weil vielleicht Wachskerzen eher zu bekommen waren, zünden viele heute die Chanukka-Leuchter mit Wachskerzen an, aber letztlich ist das freigestellt. Und eigentlich eben, weil ja das an den Leuchter im Tempel erinnern soll, ist eigentlich, dass man, was man vorzieht, sind eigentlich die auch wirklich Öllampen. Und gerade in Jerusalem, in den ultraorthodoxen Vierteln, sieht man an Chanukka so gut wie nur Öllampen. Die benutzen so gut wie keine Wachskerzen. Also das ist kein wesentlicher Unterschied, sondern eigentlich eher eine Frage, wo man besser drankommen kann, was einem besser gefällt.
Naja, wir sprechen doch hier über das Anzünden der Kerzen.
Ja, und sozusagen,
Das
woran
meine ich
machen Sie
ja.
sich fest? Sozusagen, es wird nicht ausdrücklich gesagt, ja, an dieser Stelle, aber es ist letztlich klar, dass es sich bei dem Tempelleuchter um Kerzen handelt, die also eigentlich Dochte sind, die in Öl sind. Wie ja auch vorher in Exodus beschrieben wurde, eben das spezielle Öl, das hergestellt wird, um als Brennstoff für den Leuchter zu
Genau.
dienen.
Also keine
Nein, nein,
Wachskerzen
es
in
geht
dem
nicht um
Sinne.
Wachskerzen.
Okay.
Und eben darum werden auch, ist auch das Bessere eben, wenn die Chanukka-Leuchter auch keine Wachskerzen sind,
Ja.
um möglichst dem Tempelleuchter ähnlich zu sein. Frau Dankowski?
Ja, ich musste jetzt gerade in dem Abschnitt doch ein bisschen schmunzeln und daran denken, bei uns in der Theologie gibt es ja auch den schönen Ausdruck, dass es nicht eine Exegese ist, sondern mehr so eine Eisegese, also dass etwas hineingelesen wird. Ausgangspunkt ist ja wahrscheinlich, dass man den Ablauf irgendwie als etwas ungewöhnlich betrachtet hat, hier an dieser Stelle nochmal auf den Leuchter zu sprechen zu kommen. Und ich frage mich, an welcher Stelle eigentlich Aaron trostbedürftig ist. Also er bekommt doch eine klare Anweisung und er tut das und gut ist. Also scheint mir ja eher jetzt ein bisschen das Problem des Lesers zu sein. Also Frage nochmal dazu, gibt es in der reichen Auslegungsgeschichte noch andere Ansätze?
Es wird sich vermutlich auch noch anderes finden. Ich
Ja,
habe
also
natürlich nicht alle Texte durchgesehen. Also bei den
einiges.
mittelalterlichen Auslegern habe ich schon gesehen, dass dieser Aspekt im Vordergrund stand. Obwohl, ich meine, einerseits stellen sie es in den Vordergrund, andererseits tut Ramban ja auch sein Bestes, um zu erklären, dass Aaron wirklich keinen Grund hatte, entmutigt zu sein, weil er ja eigentlich als
Ja.
Priester mit allen Opfern, die er schon dargebracht hat, eigentlich ganz gut dasteht.
Ich brauche eine
Aber
Pause jetzt.
ja, aber es scheint schon, vielleicht steht auch im Hintergrund, weil ja vorher, also man muss wahrscheinlich annehmen, dass die eigentliche Erklärung, warum eben der Stamm Levi nicht mitgeopfert hat, war, weil der Stamm Levi ja auch nicht in der Lagerordnung mit allen anderen gezählt wird, sondern ja ausgesondert ist und auch später eben keinen Erbbesitz im verheißenen Land haben soll, was natürlich einerseits eine Benachteiligung ist, aber andererseits heißt es ja immer, dafür ist Gott ihr Anteil und sie dürfen im Heiligtum Dienst tun, was ja eigentlich viel besser ist. So, aber da mag das vielleicht herkommen, dass auch vorher schon in den beiden vorigen Wochenabschnitten eben betont wurde, dass der Stamm Levi nicht dabei ist, sondern getrennt ist. Und man vielleicht von da auf die Idee kam, dass irgendeine Ermutigung nötig ist. Aber ja, das ist sicher keine notwendige Interpretation. Und man könnte auch einfach sagen, es sollte sozusagen noch ein Aspekt gebracht werden, der jetzt neben den 12 Stämmen nochmal wieder Aaron und die Priester in den Vordergrund stellt. Ja, dann gehen wir zum nächsten Thema, der Reinigung der Leviten für ihren Dienst. Also es wurde ja schon in den vorigen Abschnitten erklärt, dass sie ja anstelle der Erstgeborenen im Heiligtum Dienst tun sollen, eigentlich den Priestern helfen sollen. Und jetzt geht es eigentlich darum, wie sie genau vorbereitet werden sollen. Und da heißt es ja zunächst mal, sprenge auf sie Wasser der Entsündigung. Und dazu erklärt Rashi von der Asche der Kuh wegen der an Toten Verunreinigten unter ihnen. Das ist nun sozusagen ein Vorgriff auf etwas, was wir noch nicht hatten. Die Asche der Kuh wird erst in Numeri 19 kommen und uns dann sicher auch noch ziemlich intensiv beschäftigen. Also ein ziemlich komplizierter Ritus, wie man zu dieser Asche kommt, mit der dann eben die an Toten Verunreinigten gereinigt werden sollen. Und weil es ja eben Wasser der Entsündigung heißt und dieses Wort der Entsündigung auch in Numeri 19 vorkommt, ist es wirklich relativ naheliegend, diese Beziehung herzustellen. Als zweites wird dann von ihnen verlangt, und sie, also die Leviten, sollen ein Rasiermesser über ihr ganzes Fleisch hinüberführen. Also sich völlig rasieren, alle Haare am Körper abrasieren. Und dazu schreibt Rashi: Ich fand in den Worten von Rabbi Moshe, dem Prediger, das ist ein Exeget, den Rashi öfter mal anführt und der uns eigentlich auch nur dank Zitaten von Rashi und in anderen Schriften erhalten geblieben ist. Also Rabbi Moshe, der Prediger, schrieb, dass sie Sühne leisteten für die Erstgeborenen, die Götzendienst ausübten. Das hatten wir ja mit der Sache vom goldenen Kalb, wo die Erstgeborenen da als mitschuldig oder als Hauptschuldige hingestellt wurden. Und der Götzendienst wird Totenschlachtopfer genannt und der Aussätzige wird Tod genannt. Daher brauchten sie eine Rasur wie die Aussätzigen, denn dieses eben wirklich dieses rituelle Element der Ganzrasur findet sich eben auch in Levitikus 14 in dem Ritual, das ein Aussätziger, der vom Aussatz geheilt ist, durchführen muss. Und dann kommt schließlich noch diese merkwürdige Formulierung, und Aaron soll die Leviten schwingen als Schwingopfer vor ihm. Und dieses Schwingen ist etwas, was bei anderen Opfern, die eben Speiseopfer oder Teile von Tieropfern sind, muss man ein wirkliches Schwingen, an ein Hin- und Herwiegen des Opfers vor dem Altar denken, was natürlich bei lebenden Menschen sich ziemlich schwierig vorzustellen ist. Aber Rashi schreibt das irgendwie, als wäre das überhaupt kein Problem, da das Schuldopfer des Aussätzigen das Schwingen eines Lebewesens erfordert. Aber bei den Aussätzigen ist es tatsächlich eines der Tiere, die bereits geschlachtet sind, die geschwungen werden sollen. Und Rashi scheint irgendwie kein Problem damit zu haben, sich vorzustellen, dass die Leviten wirklich geschwungen werden sollen. Demgegenüber schreibt aber Rav Saadia Gaon, zu dem Vers: Und Aaron soll schwingen, er soll sie hinüberbringen und vor sich unterweisen. Und eigentlich, also Rav Satya Gaon, das ist eine Mischung aus Kommentar und Übersetzung der Tora ins Arabische. Und er benutzt hier, habe ich nicht selber nachgeprüft, sondern in der Fußnote gefunden, dass das das einzige Mal ist, wo er eben das hebräische Verb henif, was schwingen bedeutet, nicht mit dem entsprechenden arabischen Äquivalent übersetzt, sondern stattdessen eben schreibt, soll sie hinüberbringen und vor sich unterweisen. Das heißt also, für Rav Saadia war klar, das kann nicht wörtlich gemeint sein, sondern man muss dieses Schwingen der Leviten als ein symbolisches Opfer nehmen, sozusagen sie vielleicht sie einen Schritt machen lassen, näher zu Aaron hin, oder vor allem, dass sie unterwiesen werden sollen. Das ist ein Versuch, auch das sozusagen aus der wörtlichen Bedeutung herauszunehmen, um das irgendwo auch plausibel zu machen. Sind dazu Anmerkungen, Fragen? Herr Müller? Oder Sie sind noch stumm gestaltet oder war Ihnen einfach die Hand stehen geblieben? Okay. Ja, ist ansonsten eigentlich nicht besonders aufregend, aber mal so ein bisschen so die Details zu sehen, die bei diesem doch sehr speziellen Ritus zusammenkommen. Ja, dann geht es weiter eben mit der Anordnung, das Pessach zu feiern. Und da sind wir jetzt ja chronologisch, also das Buch Numeri beginnt ja mit dem ersten Tag des zweiten Monats im zweiten Jahr. Und jetzt sind wir im ersten Monat des zweiten Jahres, also einen Monat zurückkatapultiert. Und das ist natürlich auch eine Frage, warum ist das chronologisch nicht in der richtigen Ordnung? Und dazu schreibt Ramban: Im zweiten Jahr nach ihrem Auszug aus Ägypten, im ersten Monat. Aufgrund dieser Stelle sagten die Weisen, es gibt in der Tora kein Vorher und Nachher. Also sozusagen, das ist der Tora nicht wichtig. Man kann nicht notwendigerweise sagen, dass das immer alles in der richtigen chronologischen Reihenfolge ist. Aber offensichtlich ist Ramban trotzdem der Meinung, dass man aber erklären muss, wenn die chronologische Ordnung nicht gewahrt wird, denn im Großen und Ganzen gibt es sie ja doch. Und so schreibt er also. Und der Grund für dieses Nachholen war, dass als das vierte Buch, also Numeri, begann, die Gebote zu erwähnen, die Israel in der Wüste Sinai für die damalige Zeit befohlen wurden, ist die Angelegenheit des Begegnungszeltes und seiner Anweisungen für die ganze Zeit in der Wüste abschließen wollte. Und es erwähnte zunächst die Fahnen, den Ort des Zeltes, die Stellung seiner Diener und die Ordnung der Wachen für sein Tragen. Alles, was den Dienst am Zelt angeht. Dann erwähnte es die Opfer der Fürsten, die die Wagen brachten, auf denen es getragen wurde die ganze Zeit, die sie in der Wüste waren. Und schloss ab mit ihren Opfern zur Einweihung des Altares, die vom ersten Nisan an oder vorher waren. Da ist vermutlich ein Fehler in der Handschrift. Wir hatten letztes Mal gesehen, dass es zwei Meinungen gibt über die Darbringung der Opfer der Stammesfürsten, dass sie entweder mit Errichtung der Wohnstätte vom ersten Nisan an und dann eben bis zum 12. gehen. Entschuldigung, die 8 Tage der Opfer der Einsetzung der Priester, ob die erst am ersten Nisan beginnen und sich dann die Opfer der Stammesfürsten anschließen, oder ob die 8 Tage der Priesteropferung mit dem ersten Nisan enden. Jetzt zurück zu unserem Satz. Also schloss ab mit ihren Opfern zur Einweihung des Altares, der vom ersten Nisan an oder vorher waren, und danach kehrte es chronologisch zurück, um sie zu warnen und zu erinnern, dass sie das Gebot des Pessach nicht vergessen. Und der Meinung unserer Rabbiner nach wurde das Pessach in der Wüste nicht begangen, außer in diesem einen Jahr, da sie in der Wüste nicht beschnitten und die Beschneidung der Männlichen und der Sklaven Vorbedingung dafür war. Und da findet sich auch eine Bestätigung im Buch Josua, wo nämlich berichtet wird, nachdem die Israeliten den Jordan überquert haben, dass sie sich beschneiden müssen und dann das Pessach feiern. Und das, dort hat nämlich auch gesagt, dass sie es die ganze Zeit seit dem Auszug aus Ägypten nicht gefeiert haben. Und möglicherweise war dieses Gebot hier nötig, also sozusagen war es nötig, ihnen zu sagen, dass sie es jetzt feiern sollen, weil ihnen das Pessach der Generationen zunächst nur im Land Israel befohlen wurde, wie geschrieben steht, und wenn ihr in das Land kommen werdet, das er euch gibt, wie er gesprochen hat, dann bewahrt diesen Dienst. Und auch wurde dort gesagt, und wenn er dich in das Land des Kanaaniters führt, sollst du diesen Dienst tun in diesem Monat. Also auch in den ursprünglichen Anweisungen für Pessach klingt es so, dass das Fest wirklich erst gefeiert werden soll, wenn sie im Land sind. Und jetzt wollte der Heilige gepriesen sei er und befahl, dass sie es durchführen, damit eine Erinnerung an ihre Lösung, an ihre Erlösung und an die Wunder, die an ihnen und an ihren Vätern getan wurden, sei. Also zu seiner gewissen Nachbesserung könnte man sagen, dass Gott sich entschließt, also wenigstens im ersten Jahr in der Wüste soll das Jahr gefeiert werden. Und dann ist natürlich die Frage, sozusagen, es kommt ja dann der Einwand derer, die nicht mitfeiern konnten, dass sie sozusagen ohne alles dastehen. Und da sagt Mose ja, bleibt hier stehen und ich werde euch hören lassen. Also Mose ist ja nicht ziemlich sicher, er muss nur zu Gott gehen und wird sofort eine Antwort bekommen. Und dazu schreibt eben Rashi, wie ein Schüler, dem es verbürgt ist, aus dem Mund seines Lehrers zu hören. Selig der von einer Frau Geborene, dem solches verbürgt ist. Dass er jedes Mal, wenn er es wollte, mit der Shechina, der Gottesgegenwart, gesprochen hat. In den letzten Jahren hat sich in Israel, so im modern orthodoxen Milieu, eine Tradition herausgebildet, das zweite Pessach als einen Tag, wo man auch über die Rechte der lesbischen, homosexuellen, bisexuellen, Transgender Bevölkerung, gerade derer, die sich auch weiter der Tora verpflichtet fühlen und sich damit auch in gewisser Weise oft ausgegrenzt fühlen, dass man das zweite Pessach als Tag der religiösen Toleranz begeht. Das ist auch noch ein Versuch, diesem Fest, das ja auch eine zweite Chance ist für die, die beim ersten Mal nicht dabei waren, und so eine zweite Chance für die Integration auch dieser Menschen in die religiöse Gemeinschaft. Ja, sind da noch Anmerkungen, Fragen zu dem Pessach in der Wüste und dem zweiten Pessach? Frau Dankowski?
Also da würde ich mich fragen, gibt es jetzt ein ganz bestimmtes, interessieren, gibt es ein ganz bestimmtes Datum für dieses zweite Pessach heutzutage?
Ja, das ist der 15. des zweiten Monats, so wie es in der Bibel,
ja,
im biblischen
okay.
Text steht. Das wird sozusagen einen Monat genau verlegt.
Aha, so. Und
Das wird im Norden wird nicht groß weiter begangen, weil wir ja heute alle am Normalen. Heute spielt die Unreinheit ja keine Rolle mehr, weil wir sowieso kein Pessachopfer haben und der Tempel nicht da ist. Also von daher können sowieso alle am normalen Datum feiern. Und eigentlich das Einzige, wo man so ein bisschen erinnert wird daran, dass es ein besonderer Tag ist, dass bestimmte Bußgebete, die sonst an Wochentagen gesprochen werden, an diesem Tag nicht gesprochen werden. Und was eigentlich immer der Fall ist, wenn ein Tag ein bisschen freudigen Charakter hat, dann werden diese Texte aus dem Morgengebet gestrichen und das wird eben auch am zweiten Pessach gemacht. Und ansonsten ist es eben wirklich die Neuinterpretation, die heute in manchen religiösen Kreisen gegeben wird. Das sind dann meist eher ja, Vortragsabende, die man hält an dem Tag.
Herr Smith hat sich noch gemeldet.
Ja.
Ich wollte gerne noch wissen, das Wort Shechina, kommt das jetzt in der Tora vor oder nicht?
Nein, in der
Ja.
Tora kommt das Substantiv Shechina nie vor. Das ist sozusagen ein Produkt der rabbinischen Tradition, das die mittelalterlichen Ausleger natürlich übernehmen. In der Bibel kommt nur das Verb.
Ja. Das habe ich
Schachen,
gesehen.
eben das Wohnen Gottes und es ist auch in dem Wort Mishkan für die Wohnstätte, darum übersetze ich die ins Deutsche mit Wohnstätte, ist auch die Wurzel vorhanden, aber sozusagen die personifizierte Schachina, das ist eine nachbiblische Erscheinung, die aber große Bedeutung im Judentum, gerade auch in der
Ja,
jüdischen
sicher.
Mystik gewonnen hat.
So habe ich das verstanden, ja. Darum frage ich mal nach.
Ja, gut.
Okay.
Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Schwiegervater des Mose. Und da haben wir eigentlich mehrere Probleme. Das eine ist, wir hatten ja von dem Schwiegervater des Mose schon in Exodus 18 gehört, dass er nämlich zu Mose in die Wüste kommt, zusammen mit seiner Tochter, der Frau des Mose und deren Söhnen. Und Mose ja auch Vorschläge macht, wie er effektiver mit seiner Belastung für alle Recht zu sprechen, umgehen kann, wo er ihm eben vorschlägt, Richter für das Volk einzusetzen. Und am Ende von Exodus 18, in Vers 18,27 heißt es, und Mose entließ seinen Schwiegervater und er ging für sich in sein Land. Und jetzt plötzlich erfahren wir, dass er offensichtlich noch da war. Denn jetzt sagt ja Mose zu ihm, geh mit uns und zieh mit uns und sei uns Wegweiser durch die Wüste. Und außerdem hat der Schwiegervater einen anderen Namen. In Exodus 18 hieß er Jitro. Und hier ist eben die Rede von Chowaf ben Reuel. Und das führt zu einigen Verwirrungen bzw. Problemen für die Auslegung. Und ich habe hier nochmal Ramban gebracht, was er zu Exodus 18 schreibt. Und mir scheint, das, was hier gesagt wird, also noch im Buch Exodus, vor der Gabe der Tora und Mose entließ seinen Schwiegervater und er ging für sich in sein Land im ersten Jahr war. Also dass er tatsächlich ging. Er ging für sich in sein Land und kam zu ihm zurück. Und möglicherweise ging er dorthin, um seine Familie zu konvertieren. Und er kehrte zu Mose zurück, der noch am Berg Sinai war. Und dieser war nahe bei Midian, wie ich bereits erwähnte. Denn als das Lager im Iyar, also auch hier natürlich in der rabbinischen Tradition hat der Monat schon einen Namen, es ist nicht einfach der zweite Monat des Jahres, denn als das Lager im Iyar des zweiten Jahres aufbrach, als Mose zu ihm sagte, wir brechen auf, geh mit uns, und er ihm antwortete, ich werde nicht gehen, sondern in mein Land und meinen Herkunftsort gehen, bat Mose ihn sehr und sagte zu ihm, bitte verlass uns nicht, sondern sei unsere Augen, und wenn du mit uns gehst, werden wir dir Gutes tun, entsprechend jenem Guten, das er an uns getan hat. Und er gab ihm keine Antwort, und es scheint, dass er seine Worte akzeptierte, nach seinem Willen tat und sie nicht verließ. Aber in den Tagen Sauls waren seine Nachkommen mit Amalek und kamen und verbanden sich wieder mit Israel. Und in der Mechilta heißt es, ich gehe und konvertiere die Leute meines Landes, damit ich sie unter die Fittiche der Gottesgegenwart bringe. Kann es sein, dass er ging und nicht zurückkam? Die Schrift sagt, die Söhne Kenis, Moses Schwiegervater, zogen hinauf von der Dattelstadt. Ramban bringt hier so eigentlich die wichtigsten Schriftverse, in denen irgendwie auf den Schwiegervater des Mose angespielt wird, zusammen. Und er lässt einerseits eben den Vers in Exodus, wo es heißt, er ging für sich in sein Land. Er sagt, das kann ich sozusagen nicht weginterpretieren, er muss gegangen sein, aber er sieht das nicht, wie manche anderen Exegeten zu sagen, dass sich das auf das, was uns hier in Numeri erzählt wird, bezieht und wirklich nach bei dem Aufbruch der Israeliten vom Sinai der Schwiegervater des Mose in sein Land nach Midian zurückkehrt, sondern er sieht das wirklich rein chronologisch. Es steht vor der Gabe der Tora, dass Jitro in sein Land zurückkehrt. Und nachher, irgendwann, solange die Israeliten noch am Sinai sind, kommt er wieder zu Mose zurück. Und deswegen ist es jetzt im Moment des Aufbruchs möglich, dass Mose ihn bittet, bei ihnen zu bleiben. Und irgendwie ja, scheint etwas nicht Passendes dabei zu sein, dass er einfach weggegangen ist. Und von daher kommt die Tradition, die in vielen rabbinischen Texten verbürgt ist, dass Jitro weggegangen ist, um auch seine Familie zu konvertieren. Also Jitro, eigentlich ähnlich wie Ruth, gilt so als ein typischer Konvertit. Und das wird natürlich auch aus Exodus 18 abgeleitet, weil es ja heißt, dass eben Jitro zu Mose und den Israeliten kommt, weil er all das gehört hat, was Gott den Israeliten Gutes getan hat und dass er gesehen hat, wie groß der Gott der Israeliten ist. Also daraus kann man sozusagen schließen, dass Jitro selber den Gott Israels anerkennt und man vergrößert sozusagen noch seinen Ruhm zu sagen, er hat sich nicht damit begnügt, selber sich dem Gott Israels anzuschließen, sondern auch seine ganze Familie konvertiert. Ja, es geht jetzt auch um die Fülle, das Füllen dieser Lücke, wo es eben hier in unserem Wochenabschnitt gesagt wird, dass er sagt, ich werde nicht gehen, sondern in mein Land und meinen Herkunftsort gehen. Dann die Bitte des Mose kommt, dass er ja bleibt und keine Antwort darauf kommt. Und die rabbinische Tradition ist mehr der Meinung, dass dieses Schweigen offensichtlich eine Zustimmung sein muss. Also man kann sich aber nicht vorstellen, dass der Schwiegervater des Mose seine Bitte ablehnen wird und das dann auch nicht ausdrücklich gesagt wird. Und außerdem finden wir dann in späteren Büchern der Bibel erwähnt wieder, dass eben die Söhne Kenis, ein weiterer Name, der Moses Schwiegervater gegeben wird, unter den Israeliten wohnen. Nämlich einerseits hören wir das in Richter 1,16, wo es eben heißt, die Söhne Kenis, Moses Schwiegervater, zogen hinauf von der Dattelstadt und helfen wohl um dem Stamm Juda bei seinen Eroberungen. Und in 1 Samuel 15 hören wir, wie Saul dem geboten worden ist, die Amalekiter zu vernichten, auch als Bestrafung dafür. Das hatten wir ja in Exodus 17, dass die Amalekiter die ersten waren, die sie überfallen haben in der Wüste, wo Saul den Kenitern sagt, entfernt euch von Amalek, damit ihr nicht auch mit vernichtet wird. Und Ramban interpretiert das so, dass damit die Keniter wieder zu ihrem Wohnen unter den Israeliten zurückkehren. Und es gibt dann weitere Midrashim, die erklären, warum gibt es die unterschiedlichen Namen des Schwiegervaters, des Mose, und das sind eigentlich verschiedene sprachliche Erklärungen, die mehr oder weniger fantasievoll oder mehr oder weniger an der ursprünglichen Wortwurzel versuchen zu erklären, warum in verschiedenen Zusammenhängen er eben unterschiedlich benannt wird. Der Name Jitro zum Beispiel, es geht auf die Wurzel eigentlich Yatar, also dazu tun, mehr sein, hin, das wird auch auf seine Konversion hin verstanden und dass ein eigener Wochenabschnitt nach ihm benannt ist. Also da gibt es nochmal unterschiedliche Interpretationen, die ja auch in unterschiedliche Richtungen gehen. Aber so unter dem Strich kann man sagen, dass eben der Schwiegervater des Mose eigentlich schon als eine sehr positive Figur, die eben zum Gott Israels hinzutritt, gesehen wird und man diese beiden unterschiedlichen Erwähnungen, Exodus 18 und hier, versucht, so miteinander zusammenzubringen, dass er letztlich mit den Israeliten zieht. Ja, sind da Nachfragen, Anmerkungen zu, Herr Müller?
Für mich war also der Jitro war praktisch der erste jüdische Missionar. Ich gehe und konvertiere die Leute meines Landes.
Ja, also erst ist er selber konvertiert sozusagen und war dann dem
Das
könnte man
ist
dann
klar.
so sagen, ja, selber
Warum
missionarisch.
wird im Text gesagt, oben am Anfang, Moses entließ seinen Schwiegervater und er ging für sich in sein Land? Dieses für sich.
Ich denke, das ist genau der Aufhänger. Der Ramban zu dieser Interpretation bringt. Denn weil das Normale wäre halt einfach ge gewesen zu sagen, er
Genau.
ging in sein Land.
In
Und
sein
das
Land,
macht
ja.
sozusagen dieses für sich. Und da irgendwo, ja, dass er etwas zu einem bestimmten Zweck, den er für sich erfüllen will, so versteht er es wohl. Es ist immer eine ähnliche Formulierung, wie es bei Abraham ist, als Gott zu ihm sagt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Da heißt es dann ja auch, geh für dich in das Land, das ich dir
Ja,
zeigen
das
werde.
wird
Und dann
aber auch teilweise anders. Das ist das Lech Lecha. Das
ja.
wird aber anders interpretiert. Manche sagen, geh vor mir her oder geh mit mir und so weiter. Das ist
Ja,
nicht ganz
da muss
klar.
man, das ist natürlich auch ein unterschiedlicher Kontext, aber
Ja.
die sprachliche Beziehung besteht in jedem Fall zwischen beiden Fällen. Und ja, vielleicht kann man auch, Abraham ist ja im Grunde genommen mit seinem Gehen in das verheißene Land, fängt er ja auch an, mit dem Gott Israels unterwegs zu sein. In dem Sinne ist schon auch eine gewisse Parallele dann da. Frau Dankowski?
Ich finde ja noch spannend, welche Erwartung Mose nun mit dem Schwiegervater verbindet. Sei unsere Augen. Das ist ja eine ganz besondere Aufgabe, die ihm da offenbar zukommt, oder eine ganz besondere Erwartung an seine Fähigkeiten.
Ja, und man könnte natürlich einfach sagen, okay, der wohnt in der Wüste, der kennt die und darum kann er den Weg zeigen. Aber es ist schon sehr herausgestellt und man könnte eigentlich noch eine weitere Frage stellen, verlässt sich Mose denn nicht auf Gott? Er hat doch die Wolken und die Feuersäule, die vorangeht. Wieso braucht er jetzt noch seinen
Ja,
Schwiegervater? Auch da
ist ja sicher, ne?
ist natürlich nicht ganz unproblematisch. Aber Gott scheint kein Problem zu haben, es kommt kein Protest. Ja, dann machen wir jetzt einen kleinen Ausflug in die Mystik, nämlich was Ramban uns erzählt zu dem Geist des Mose, der auf den 70 Ältesten verteilt wird. Den nutzt nämlich Ramban, um einen Ausflug in die Bedeutung der Zahl 70 zu machen. Und da, also, ich bringe das selten und meist ist das bei Ramban auch so kompliziert, dass jemand, der sich nicht wirklich in Mystik auskennt, überhaupt nicht versteht. Ich hoffe, dass wir hier so einigermaßen bei dem mystischen Ausflug mitkommen können, denn das ist etwas, was er oft noch seiner Erklärung des Wortsinns hinzufügt. Also, versammle mir 70 Männer von den Ältesten Israels. Unsere Rabbiner erwähnten bereits, dass es 70 Nationen gibt. Das ist eigentlich schon was, was wir in der Völkertafel in Genesis 10 haben. Wenn man da zählt, kommt man auf 70 Völker, die Nachkommen der Söhne Noachs sind. Aber eben, dass es 70 Nationen gibt mit 70 Sprachen. Und jede hat ihr Gestirn am Himmel, auch so ein kleiner Hinweis darauf, dass Astrologie nicht völlig unakzeptabel ist. Und einen Fürsten oben, wie es bei Daniel heißt, eben der Fürst des Königreich Persiens. Und bei den Königen Griechenlands steht geschrieben, und siehe, der Fürst Griechenlands kommt. Aber das Kapitel 1 bei Daniel, da muss ich mich verschrieben haben, Feld, das kann nicht sein. Das muss, glaube ich, 10 oder ist in einem späteren Kapitel. Da habe ich einen Schreibfehler gemacht. Und dies ist, was gesagt wird, und er wird das Heer der Höhe in der Höhe heimsuchen. Und sie sagten, dass die Stiere am Sukkotfest auf sie hinweisen. Und in Pirkei der Rabbi Eliezer sagt der Heilige, gepriesen sei er, den 70 Königen, die den Ehrenthron umgeben, kommt, lasst uns ihre Sprache verwirren. Und darum war die Zahl derer, die nach Ägypten hinabgingen, 70. Und ordnete er diese Zahl für die Richter Israels an, denn diese Zahl wird alle Meinungen einschließen, da sie alle Kräfte enthält und nichts wird ihnen rätselhaft sein. Wir haben eigentlich eine Parallelisierung zwischen himmlischer und irdischer Welt. Also es gibt 70 Völker, die haben alle im Himmel einen Vertreter, einen ihrer Fürsten. Normalerweise gilt der Engel Michael als der Fürst Israels. Und von daher gibt es sozusagen diese himmlisch-irdische Entsprechung. Und wenn wir noch jetzt haben, die Stiere am Sukkot-Fest, die auf sie hinweisen, wenn man durchzählt in der Opferliste zum Sukkot-Fest in Numeri 29, findet man, dass insgesamt an den 8 Tagen von Sukkot 70 Stiere geopfert werden. Und da gibt es schon im babylonischen Talmud, haben wir hier in der Fußnote, einen Text, der sagt, dass diese 70 Stiere die 70 Völker symbolisieren. Das heißt, und Rabbi Jochanan zieht das so weit zu sagen, wehe den Völkern, dass sie verloren gegangen sind, eben die Stieropfer mit der Zerstörung des Tempels. Und sie wissen nicht, also die Völker wissen nicht, was sie verloren haben. Solange der Tempel stand, sühnte der Altar für sie. Und jetzt, wer sühnt für sie? Also es ist ein Text, der den Opfern im Tempel letztlich eine universale Bedeutung zuschreibt und sagt, gerade eben auch am Sukkot-Fest, dass die Opfer dort nicht nur für Israel, sondern eben auch für die 70 Völker dargebracht wurden. Und der Midrasch Pirkei de Rabbi Eliezer bringt uns eigentlich in die Geschichte vom Turmbau von Babel, von der Verstreuung der Sprachen, wo eben die 70 Könige im Himmel, also die 70 Völkerfürsten, die Gottes Thron umgeben, auch in die Verwirrung der Sprachen einbezogen werden. Und neben all diesen Parallelisierungen von himmlischer und irdischer Welt wird hier auch etwas eigentlich ganz Praktisches gesagt, denn diese Zahl wird alle Meinungen einschließen, dass sie alle Kräfte enthält. Also sozusagen, wenn 70 die Gesamtzahl ist, die Gesamtzahl aller Völker, die es gibt, die Gesamtzahl der himmlischen Mächte, dann ergibt sich da eigentlich logisch daraus, dass wenn man eine Gruppe von 70 hat, sie alle möglichen Varianten von etwas enthalten wird und es auf die Weise eben jetzt zu den 70 Ältesten kommt. Und so hatten wir es ja auch in Exodus 24 bei der Gabe der Tora. Da hieß es ja nach dem Text des Bundesbuches, wo eben die 70 der Ältesten Israels zusammen mit Mose auf den Sinai hinaufsteigen dürfen, allerdings nicht ganz so hoch wie Mose selber und im Grunde genommen dort im Angesicht der Gottesgegenwart auch vor Gott essen und trinken. Ja, und da sagt eben Ramban, es ist angemessen, dass in dieser vollkommenen Zahl die Schechina auf ihnen weile, wie es im obersten Lager ist, denn Israel sind seine Heerscharen auf der Erde, so wie die Lade, die Sühneplatte und die Wohnstätte in Gestalt der Diensttuenden in der Höhe gemacht wurden und die Fahnen in Gestalt des Thronwagens, den Ezechiel sah. Die Schechina auf ihnen weilen zu lassen, auf der Erde, wie sie im Himmel weilt. Also das ganze Lager Israels und die ganze Wohnstätte ist ein Abbild des himmlischen Lagers um Gott und darum eben auch die 70 Ältesten, die jetzt den Geist des Mose bekommen. Und siehe, Mose über den 70 Ältesten ist ein Hinweis auf Israel, dass es ein Volk ist, also im Grunde genommen die 70-Zahl in sich vereinigt, ein Volk im Land ist und unsere Rabbiner empfingen die Tradition, dass jeder große Sanhedrin, eben der oberste Gerichtshof, der in seinem Haus sitzt, an dem Ort, den er erwählen wird, dort zu wohnen, 70 Personen zählen wird und der Vorsitzende über ihnen, wie unser Lehrer Mose und so sind sie 71. Im Übrigen gibt es für diese Zahl der 71 Mitglieder des Sanhedrin auch eine sehr profane Erklärung zu sagen, der Gerichtshof soll immer eine ungerade Zahl von Mitgliedern haben, damit es nie eine unentschiedene Entscheidung geben kann. Und jetzt geht es also in die Gottesnamen hinein. Jetzt schreibt nämlich Ramban, ebenso sind die Buchstaben im großen ausdrücklichen Namen Gottes 72. Also hier geht es nicht um den vierbuchstabigen Gottesnamen, sondern das ist eine kabbalistische Tradition. Da gibt es auch Blätter, auf die das aufgeschrieben ist, eines Gottesnamens, der aus 72 Einheiten mit je drei Buchstaben besteht. Das sind gar nicht mal wirkliche Namen, aus der sich dann insgesamt 216 Buchstaben ergeben. Und diese Buchstaben sind, könnte man sagen, Zusammenwürfelungen der Buchstaben, die in den drei Versen in Exodus 14, 19 bis 21, also eigentlich über den Engel, der vor dem Lager der Israeliten, vor den Teilen des Schilfmeers hervorgeht. Und jeder dieser Vers zählt eben 72 Buchstaben. Und das ist sozusagen wirklich der größte, der vollkommenste Gottesnamen, dem besondere Wunderkraft zugeschrieben wird, eben auch, und darum eben die Verse aus Exodus 14, das Teilen des Schilfmeeres. Also das führt Ramban jetzt für die 72 an, und das sind eben die Fürsten und der besondere Name Gottes, der eben der einzige Herr über alle ist. Und da wird jetzt Psalm 82 für rangeholt. Darauf weist die Schrift hin, wenn sie sagt: Elohim steht auf in der Versammlung Els, inmitten Elohim wird er richten. Also Elohim ist ja einerseits wohl eben die Shechina selber, die inmitten der anderen Richter, der anderen Elohim ist, um mit ihnen zur Zustimmung zu kommen. Und dann sagt die Schrift weiter: Wie lange werdet ihr Unrecht richten? Und damit kommen wir jetzt eigentlich in die menschliche Richterversammlung. Er warnt sie, nachdem der erhabene Name mit ihnen ist in der Rechtsfindung: Wie kann es sein, dass sie ihn nicht fürchten und das Recht verbiegen? So wie das Volk, das mich vor meinem Angesicht erzürnt. Und weiter sagt die Schrift: Ich sagte, Elohim seid ihr und alle Söhne des Höchsten. Denn eure Zahl ist wie die Zahl der obersten Fürsten und des einzigen Herrn. Und ich habe gesagt, dass ihr auf dem Sitz Elohims auf der Erde sitzen werdet. Und jetzt der weitere Psalmvers: Tatsächlich wie ein Mensch werdet ihr sterben. Wie der erste Mensch, der von seinem erhabenen Ort vertrieben wurde und starb, so werdet ihr aus dem Haus des Herrn vertrieben werden und sterben. Wie einer der oberen Fürsten wart ihr und werdet aus dieser Höhe fallen. Ja, also das hat Ramban inspiriert, zu sagen, zu den ausgerechnet 70 Männern, die ausgewählt werden. Und ich denke so, das, was besonders stark rauskommt, ist wirklich diese Parallelität zwischen himmlischer und irdischer Welt, dass letztlich das Lager Israels ein irdisches Abbild des Himmels sein soll und deswegen letztlich auch diese 70 Ältesten als Abbild der 70 himmlischen Fürsten nötig sind. Ja, sind da Fragen, Anmerkungen zu? Einfach mal so stehen lassen. Dann noch eine kurze Anmerkung, ein Problem, auf das Riskuni gekommen ist. Es heißt ja, ich werde übertragen von dem Geist, der auf dir ist. Und da fragt Riskuni eigentlich ganz logisch: Hatte der Heilige gepriesen, sei er etwa keinen anderen Geist, ihn den 70 Ältesten zu geben, den er nicht von Mose nimmt? Also, warum muss Moses Geist verkleinert werden? Und können die 70 Ältesten nicht anderen Geist bekommen. Aber vielmehr sagte ihm der Heilige, gepriesen sei er so: Ich sage dir, du wirst mein Volk richten, und ich habe dir Weisheit gegeben, es zu richten, und meinen Geist habe ich auf dich gegeben. Also ich habe dir eigentlich gesagt, du bist in der Lage, das zu tun und hast meinen Geist. Und du hast gesagt, ich kann nicht allein. Bei deinem Leben, ihnen wird von deinem Geist gegeben werden. Dem Mose gesagt hat, ich kann nicht, es ist mir zu anstrengend, verliert er im Grunde genommen was von seiner Größe und muss seinen Geist an die anderen verteilen. Wo wir übrigens nie hören, dass ihn das irgendwo gestört hat. Vielleicht war er sogar ganz dankbar dafür. Schwester Margareta. Du bist noch stumm geschaltet.
Ich wollte nur sagen, die Verbindung ist schlecht, deshalb weiß ich nicht, ob er mich hört. Aber ich,
Doch.
das, ah, okay. Der sagt, also dem Geist bedeutet,
Jetzt kann man dich aber denn, jetzt kann man dich nicht hören.
dass du ein weniger hast. Also kein Subtraktion, bitte. Hören Sie
Du
mich
warst
nicht?
nur abgehackt zu hören, nicht
Okay,
ganz.
also dieses von deinem Geist, da, das ist doch nicht, dass der dann weniger hat. Also das ist Partitivus, oder? Ist es im Hebräischen so, dass da was abgezogen wird?
Kann man nicht eindeutig sagen.
Aha, das ist ja witzig.
Man kann natürlich sagen, okay, der Geist sozusagen, der verbreitet sich einfach und Mose hat nicht weniger, aber zumindest so wie es Chiskuni sieht, klingt es ja eigentlich
Ja.
eher so, dass Mose was dabei verliert und
Er
das hat er
versteht es so,
einfach
ne? Weil ich
verdient.
hätte verstanden vom gleichen Geist, ne? Nicht einen anderen, sondern von deinem. So.
Wäre auch
Aber
eine
vermutlich will er
Möglichkeit.
eher auf diese Geschichte raus, dass Mose eben nicht selbstständig war. Das will er betonen.
Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Frau Dankowski?
Eben das hatte mich auch gewundert. Ich käme gar nicht auf die Idee, den Geist sozusagen als eine quantitative Größe zu sehen, die man dann in so viele, was weiß ich, 70, 71 oder noch mehr Teile teilen könnte. Sondern, also auf mich hat so gewirkt, dass man eher den Zusammenhang herstellen will. Also erstmal auch Gott in seiner Souveränität, der hier ja sozusagen ein neues Weiheritual vollzieht und nicht etwa Mose, der jetzt von sich aus andere bevollmächtigen könnte. Und auf der anderen Seite ist es eben ein und derselbe Geist, der in allen walten wird. So.
Ja, ich finde, das macht eigentlich sehr viel Sinn, wirklich auch diese. Und man muss eigentlich davon ausgehen, dass ursprünglich Gott Mose die Fülle seines Geistes gegeben hat. Und da macht es vielleicht wirklich nicht so viel Sinn zu fragen, ob er nicht einen anderen Geist hatte. Und eben auch um die 70 Ältesten fruchtbar mit Mose wirken zu lassen, sollten sie eigentlich alle denselben Geist haben. Ja, also
Schwierig
man
genug.
kann sich ja auch, wie wir ja es auch bei den Auslegern immer wieder sehen, man muss ihnen ja nicht zustimmen, sondern kann auch Kritik anbringen und sagen, wir sehen das anders. Auch das ist legitim. Gut, dann kommen wir jetzt also zu Miriam und der kuschitischen Frau. Zunächst mal eine Einheit über die traditionellen Auslegungen und dann habe ich noch eine moderne feministische gebracht. Ja, also zunächst mal also im Hintergrund, also in heutigem Hebräisch ist eigentlich kuschitisch ein Satz für Afrikaner beziehungsweise für schwarzhäutige Menschen. Und das Spiel steht eigentlich auch schon im biblischen Text teilweise im Hintergrund. Aber wir werden sehen, dass da ziemlich mitgespielt wird. Also, Rav Saadia Gaon versteht die kuschitische als die schöne. Denn eine kuschitische Frau hatte er genommen, da er sich bereits von ihr getrennt hatte. Also hier wird eigentlich vorausgesetzt, was man im Hebräischen gar nicht eindeutig sehen kann, dass dieser Satz im Plusquamperfekt zu verstehen ist und nicht einfaches Perfekt ist und wir eigentlich eine Stufe weiter sind, dass er sich von ihr getrennt hat. Und das werden wir gleich bei Rashi noch ein bisschen ausführlicher sehen. Das ist im Grunde genommen, das ist schon in den älteren Midrashim und die mittelalterlichen Ausleger übernehmen das ziemlich fraglos. Das ist hier eigentlich weniger um das Nehmen der kuschitischen Frau, sondern das darauffolgende sich von ihr trennen geht. Was natürlich, man könnte fast schon so ein bisschen weit hergeholt ist. Und dann geht es jetzt weiter mit dem Protest von Miriam und Aaron. Und sie sagten, hat er, also Gott, etwa nur durch Mose gesprochen? Und sie sagten, wenn dies, also dass er sich von seiner Frau getrennt hat, wegen der Prophetie war, hat er etwa nur durch Mose gesprochen? Das ist der Gedanke, wenn Mose behauptet, Propheten können nicht mit Frauen intimen Verkehr haben, aber durch uns hat er auch gesprochen und zumindest von Aaron. Von Miriam wissen wir es nicht, aber zumindest von Aaron wissen wir, dass er verheiratet war. Bei Rashi kommt das ein bisschen ausführlicher. Und es fängt zunächst an damit an, dass es heißt, und es sprach Miriam und Aaron. Also das Verb am Anfang steht nicht im Plural, sondern im Singular. Und zwar im Hebräischen ist das unterschiedlich in der femininen Singularform. Also damit ist klar, dass es sich auf Miriam bezieht. Und das wird jetzt so erklärt, sie eröffnete die Rede. Also sie ist die hauptsächliche Redende und von daher ist der weibliche Singular gewählt. Und daher stellte die Schrift sie voran. Das ist, und auch eben auch nicht heißt, wie es dann normalerweise der Fall wäre, sozusagen, und sie sprachen Aaron und Miriam. Und woher wusste Miriam, dass Mose sich von der Frau getrennt hatte? Rabbi Nachman sagt, Miriam war an der Seite Zipporas. Und Zippora ist ja die Frau des Mose, die wir aus Exodus 3 kennen, aus Exodus 2 kennen. Und hier sehen wir, dass schon klar ist für Rashi, die kuschitische Frau ist Zipora. Wir werden nachher sehen, dass das durchaus nicht selbstverständlich ist, aber das ist eigentlich auch Voraussetzung. Miriam war an der Seite Zipporas, als Mose gesagt wurde, Eldad und Medad prophezeien im Lager. Das sind zwei von den 70, die, als der Geist des Mose über sie kam, noch nicht draußen vor dem Zelt standen, noch im Lager waren und der Geist aber eben trotzdem ihnen schon prophetische Gaben gegeben hat. Und jetzt geht es weiter. Da Zipporah dies hörte, sagte sie, wehe den Frauen dieser Männer. Wenn diese eine Prophetie brauchen, werden sie sich von ihren Frauen trennen, wie sich mein Mann von mir getrennt hat. Und von dort wusste Miriam es und sagte es Aaron. Und wenn Miriam, die nichts zu seiner Schande sagen wollte, so bestraft wurde, eben mit dem Aussatz, wie viel mehr dann der, der über seinen Genossen etwas zu dessen Schande sagt? Und jetzt kommt die Frage, was ist die kuschitische Frau? Das sagt, dass alle ihre Schönheit anerkannten, so wie alle anerkennen, dass ein Kuschiter schwarz ist. Und Kuschit, also die weibliche Form von Kuschi, ist in der Gematrie, also im Zahlenwert, hat dieselbe Zahl wie die Worte Yefat Mar'e, schön aussieht. In beiden Fällen kommen wir auf einen Zahlenwert von 736. Und jetzt kommt, da heißt es dann noch im Vers weiter, eben wegen der kuschitischen Frau, wegen ihrer Entlassung. Und dann wird ja nochmal gesagt, denn eine kuschitische Frau hatte er genommen. Und warum wird das jetzt wiederholt, nachdem ja bereits gesagt wurde, wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte? Es gibt Frauen, die angenehm in ihrer Schönheit, aber nicht angenehm in ihren Taten sind. Frauen, die angenehm in ihren Taten sind, aber nicht in ihrer Schönheit. Aber diese ist angenehm in allem. Und darum wird zweimal erwähnt, die kuschitische Frau, um ihre beiden Seiten der Annehmlichkeit zu zeigen. Die kuschitische Frau, wegen ihrer Schönheit wird sie Kuschit genannt, wie jemand seinen schönen Sohn Kuschi nennt, damit das böse Auge keine Herrschaft über ihn gewinnt. Wir haben im Grunde genommen eine zweigleisige Interpretation von Kuschi, einerseits zu sagen, das bedeutet schön und das eben auch in dem Zahlenwert zu sagen, andererseits aber zu wissen, Kuschi bedeutet doch eigentlich dunkelhäutig und das ist nicht gerade das Schönheitsideal. Und dann zu sagen, man gibt ihr gerade einen Namen, der eben nicht Schönheit ausdrückt, damit das böse Auge keine Herrschaft gewinnt. Also dass sozusagen der Eindruck erweckt werden soll, dass sie nicht schön ist. Und dann kommt nochmal eben auch wieder, denn eine kuschitische Frau hatte er genommen, also sozusagen im Plusquamperfekt, und jetzt hat er sie geschieden. Also das im Gegensatz zu dem, was wir wahrscheinlich im Wortsinn annehmen würden, dass das Problem ist, dass Mose eine kuschitische Frau genommen hat, ist hier jetzt das Problem, dass er sich, um für die Prophetie offen zu sein, von ihr geschieden hat. Jetzt kommen wir noch weiter zu der Frage, ja, ist die Kuschiterin denn wirklich Zipora? Rashbam, der Enkel Rashis, sieht das ein bisschen komplizierter als sein Großvater. Er geht nämlich auf die Genealogie im Genesis 9 ein. Die Kuschiterin, die aus der Familie Hams ist, denn wir hören ja, dass zu den Söhnen des Hams, des Sohnes Noachs, die Kuschiter gehören. Denn eine kuschitische Frau hatte er genommen. Und jetzt bringt Rashbam eine ganz andere Quelle, nämlich die Geschichte unseres Lehrers Mose. Das ist eine Nacherzählung des Lebens des Moses, die vermutlich im 10. oder 11. Jahrhundert verfasst wurde. Und dort steht geschrieben, dass er 40 Jahre lang König im Land Kusch, also irgendwo in Afrika, war und eine Königin nahm und nicht mit ihr schlief, wie es dort geschrieben steht. Und als sie, Miriam und Aaron, sprachen, wussten sie nicht, dass er keinen Verkehr mit ihr gehabt hatte. Also nach der Geschichte in dieser Nacherzählung des Lebens Mose ist das Problem wirklich, dass Mose eine kuschitische Frau genommen hat und dass sich darüber Miriam und Aaron entrüsten. Aber eigentlich war ja alles in Ordnung, denn Mose war zwar formell mit ihr verheiratet, aber er hatte nie Verkehr mit ihr gehabt. Das ist der wesentliche wörtliche Sinn. Denn wenn sie wegen Zipora sprachen, warum musste dann erläutert werden, denn eine kuschitische Frau hatte er genommen? Und wussten wir nicht bisher, dass Zipora Midianiterin ist? Und eine weitere Antwort ist, dass sie keine Kuschiterin war. Denn Kusch gehörte zu den Söhnen Hams und Midian zu den Söhnen Keturas, die sie Abraham gebar. Und sie sagten, hat er etwa nur durch Mose gesprochen? Das heißt, auch das sozusagen als weiteren Kritikpunkt an Mose, sagten sie, wessen kann er sich uns gegenüber rühmen? Hat er, also Gott, nicht auch durch uns zu Israel gesprochen? Ibn Ezra geht wieder in die andere Richtung, zu sagen, dass das Richtige in meinen Augen ist, dass diese Kuschiterin Zipora ist und entgegen der Genealogie, nach der ja Raschbam auseinandergesetzt hat, dass das ja eigentlich nicht geht, versucht jetzt Ibn Ezra zu erklären, warum eine Kuschiterin gleichzeitig eine Midianiterin sein kann. Denn sie ist Midianiterin und die Midianiter sind Ismaeliten. Das steht vielleicht im Midrasch im Hintergrund der Ketura, die Frau, die Abraham nach Sarahs Tod heiratet, mit Hagar, der Mutter Ismaels, identifiziert und wohnen in Zelten. Und so steht geschrieben, die Zeltplanen des Landes Midian werden sich erregen. Und wegen der Hitze der Sonne ist an ihnen nichts Weißes. Und Zipora war schwarz und einer Kuschiterin ähnlich. Und die Bedeutung von, denn eine kuschitische Frau hatte er genommen, das ist es, was Miriam gesprochen hatte. Und wie ehrenwert sind die Worte unserer Früheren, die über die Ältesten sagten, selig sind sie und wehe ihren Frauen. Und sie verdächtigten Mose, dass er sich des Beischlafs mit Zipora enthalten hat, nur weil sie nicht schön war. Und sie sagten, hat er etwa nur durch Mose gesprochen? Sie brachte einen Beweis, dass er nicht um seiner Heiligkeit willen getan, dass er es nicht um seiner Heiligkeit willen getan hatte, denn sie waren Propheten und der Beischlaf ist ihnen nicht verboten. Also zu sagen, dass Mose sich nicht damit rausreden kann, mein prophetisches Amt, meine Beziehung zu Gott hindert mich daran, Verkehr mit meiner Frau zu haben. Ja, was haben Sie dazu zu sagen? Oder sollen wir uns erstmal die moderne feministische Auslegung ansehen und so ein bisschen den Gegensatz sehen? Das ist ein Text von Jochi Brandes, Schriftstellerin, die die Bibel studiert hat, die eigentlich ursprünglich in einer chassidischen Familie aufgewachsen ist, von der jüdische Tradition gut kennt, aber eben heute eher säkular bis Reformjudentum Ansichten hat und eben sehr viel über Frauengestalten der Bibel geschrieben hat und in ihrem Buch über sieben Mütter, sieben biblische Frauengestalten, eben auch ein Kapitel über Miriam hat und da auch auf unsere Geschichte hier eingeht. Nur vier Geschichten widmet die Bibel Miriam. Die erste Geschichte lehrt uns, also es war die Geschichte, wo sie am Nil steht und sieht, was mit Mose in seinem Körbchen im Nil wird. Die erste Geschichte lehrt uns, dass sie bereits als kleines Mädchen die Eigenschaften und Fähigkeiten hatte, aus denen große Propheten hervorgehen. Auch die zweite Geschichte, als sie nach dem Durchzug durch das Schilfmeer die Frauen zum Gesang anführt, auch die zweite Geschichte zeigt, trotz ihrer problematischen Aussagen, Wertschätzung ihr gegenüber und beschreibt sie als die Anführerin der Frauen. Jetzt kommen wir zu der dritten Geschichte, die uns eine ganz andere Miriam zeigt. so anders, dass es uns schwerfällt, die verbitterte Klatschbase, die in ihr beschrieben wird, mit der Person, die wir in den vorigen Geschichten kennen und lieben gelernt haben, zu identifizieren. Bereits bei einer flüchtigen Lektüre der beiden Verse, die die dritte Geschichte über Miriam eröffnen, ist völlig klar, dass es sich eigentlich um zwei verschiedene Geschichten handelt, die miteinander vermischt wurden. Die eine erzählt, dass Miriam und Aaron über die kuschitische Frau sprachen, die Mose genommen hatte. Und die zweite erzählt, dass Miriam und Aaron behaupteten, dass nicht nur Mose ein Prophet ist, sondern sie auch. Moses kuschitische Frau wird an keiner anderen Stelle in der Bibel erwähnt. Und dadurch wird Miriams Klatsch besonders effektiv. Ich sage, dass der Klatsch von Miriam kam, denn im Gegensatz zum zweiten Vers, der mit einem Verb im Plural beginnt, wird die Tätigkeit im ersten Vers nur Miriam zugeschrieben, während Aaron als sich anschließende Nebenfigur beschrieben wird oder vielleicht auch nur als passiver Zuhörer. Nur wegen Miriam weiß das Volk Israel, dass der enthaltsamste und asketischste Führer in seiner Geschichte, der seine ganze Zeit und Kraft den Angelegenheiten der Öffentlichkeit widmete und selbst mit seiner rechtmäßigen Frau kaum ins Bett ging, wie in dem Vers und Jitro, Moses Schwiegervater, nahm Zipporah, Moses Frau, nachdem sie fortgeschickt worden war, angedeutet ist, der Führer, mit dessen Name kein sexueller Skandal verbunden war, dass dieser Führer Zeit und Energie zu nächtlichen Vergnügungen mit einer kuschitischen Frau fand. Es lohnt sich darauf zu achten, dass die Bibel Miriams Worte nicht leugnet, sondern ihnen vielmehr eine offizielle Bestätigung verleiht und, vielleicht mit Bedauern, ihre Wahrheit bestätigt. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Miriam kommt aus dieser Geschichte als Klatschbase, aber nicht als Lügnerin heraus. Der zweite Vers ist in keiner Weise mit dem ersten verbunden. Die beiden Verse erzählen zwei verschiedene Geschichten. Aber sie sind wie eine Geschichte geschrieben. Das Subjekt, Miriam und Aaron, wird nur am Anfang des ersten Verses erwähnt. Was ist die Verbindung zwischen Moses Kuschiterin und der Eifersucht seiner Geschwister auf seinen Erfolg? Man kann der merkwürdigen Vermischung dieser beiden Verse eine einfache psychologische Erklärung geben, die auf Kenntnis der menschlichen Natur beruht. Eifersucht ist eines der am meisten verleugneten Gefühle, da sie auf Minderwertigkeitsgefühle und ein Gefühl des Misserfolges hinweist. Wenn jemand das Objekt seiner Eifersucht verletzen will, findet er dafür meistens gezwungene Vorwände und beeilt sich nicht, seinen eigentlichen Beweggrund zu bekennen. Genau dies ist mit Miriam und Aaron geschehen. Sie versuchten sich hinzustellen, als könnten sie sich angesichts der zweifelhaften Sexualmoral ihres Bruders nicht zurückhalten und wären gezwungen, seine heiße Beziehung mit irgendeiner Kuschiterin, die er in der Wüste kennengelernt hat, aufzudecken. Aber im Verlauf der Pressekonferenz vor der Masse, vor dem mitgerissenen Volk, das den saftigen Klatsch begierig schluckte, wird die Katze aus dem Sack gelassen. Die verbitterten Geschwister erklärten mit lauter Stimme, dass sie nicht weniger wert sind als ihr kleiner Bruder und enthüllten damit die wahre Motivation für die Medienenthüllung. Unsere weißen seligen Angedenkens, die von seiner Nebenfrau nicht gerade begeistert sind, sind gezwungen, sie mit seiner legalen Frau zu vermischen. Und jetzt wiederholt sie eigentlich alles, was wir gerade in den traditionellen Texten gehört haben. Der Midrasch, der die Kuschiterin mit Zipporah identifiziert, gilt in den Augen vieler als der Wortsinn der Schrift. Fragen Sie Yeshiva-Schüler, wer Moses Kuschiterin ist. Und Sie werden die einhellige Antwort bekommen, Zipporah. Und wenn Sie es wagen vorzuschlagen, dass unser Lehrer Mose vielleicht, nur vielleicht, eine kuschitische Geliebte oder vielleicht sogar eine zweite kuschitische Frau hatte, wird die Antwort sehr wahrscheinlich sein, dass dies jemandem geschieht, der das gefährliche Gift der Bibelkritik aufsaugt. Er kann schon nicht mehr einen eindeutigen Bibelvers lesen. Ich verabscheue den Midrasch, der die Prophetin Miriam zu einer empfindungslosen Klatschbase macht, die ihre Nase in Moses Intimleben steckt. Der Titel Prophetin wurde bereits in der Bibel zu einem untrennbaren Bestandteil ihres Namens, während sie nach dem Midrasch die Wächterin von Moses Schlafzimmer ist. Kehren wir für einen Moment zu der Geschichte zurück. Die beiden Verse, die sie eröffnen, sind extrem kurz. Besonders die zweite Geschichte. 10 Worte, von denen die meisten aus 2 oder 3 Buchstaben bestehen. Und sie sagten, hat er etwa nur durch Mose gesprochen? Hat er nicht auch durch uns gesprochen? Es sieht so aus, als habe ich jemand zentrale Stücke aus der Geschichte herausgerissen und uns nur das Skelett übrig gelassen. Wer hätte so etwas tun können? Warum sollte jemand eine Geschichte in ein Telegramm verwandeln wollen? Welches Interesse steht hinter dieser literarischen Misshandlung? Dieser herausgerissene Vers ist ein seltener Überrest eines direkten Protestes von Frauen, wie es ihn sonst nirgendwo gibt. An keiner Stelle der Bibel wird uns von einer Frau erzählt, die der patriarchalischen Gesellschaft gegenübersteht und schreit, dass es ihr reicht, dass sie dieselben Rechte wie die Männer verlangt. Die biblischen Frauen lassen ihre Stimme im Verborgenen hören. Nur so haben sie eine Chance, ihre Geschichten außerhalb des Ghettos der Frauen zu verbreiten. Die Geschichte von Ruth und Naomi zum Beispiel verkleidet sich als Männergeschichte. Wenn sie ihre Verkleidung abgenommen hätte und die Stimme der Frauen offen hätte hören lassen, würden wir sie höchstwahrscheinlich nicht kennen, denn sie wäre nicht in die Bibel eingegangen. Dies ist mit der Geschichte über Miriams Protest geschehen. Nach der ursprünglichen Geschichte war Miriam nicht bereit, sich zu einer kleinen Frau machen zu lassen. Sie erklärte mit lauter Stimme, dass sie groß ist, genauso wie Mose, und dass auch sie das Volk führen muss. Diese Geschichte haben Frauen erzählt. Vielleicht ist sie auch unter Männern weitergegeben worden, aber in die Bibel ist nur ein Überrest von ihr eingegangen, der in die Pluralform umgeschrieben wurde, um Miriam keine zu große Bühne zu geben. Nicht nur Miriam protestierte, sondern auch Aaron. Dies ist kein Protest einer Frau, einer großen Prophetin, die weiß, dass man sie klein machen will, sondern der Protest von 2 Geschwistern, die auf den Erfolg ihres kleinen Bruders eifersüchtig sind. Aber diese Umschreibung war nicht vollständig. Und ein Verb blieb im Singular. Und es sprach Miriam und Aaron. Und dank ihm kann man die ursprüngliche Geschichte rekonstruieren. Wenn alle Geschichten über Miriam zusammengestutzt wurden, woher weiß ich dann, dass sie eine große Prophetin war? Von den Überresten, selbst die abgerissenen Geschichten, die uns geblieben sind, bezeugen Miriams Größe. Sowohl der Überrest von Miriams Protest, als auch der Überrest vom Brunnen Miriams. Zu dem kommen wir noch in Nummer 20. Und vor allem der Überrest über Miriam in der Schrift des Propheten Micha, der viele Jahre nach ihr lebte. Denn ich habe dich aus Ägypten herausgeführt und aus dem Sklavenhaus ausgelöst, und Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Dieser Vers ist ein Schatz, der mehr wert ist als Gold, denn er zeigt keinen Unterschied zwischen Mose, Aaron und Miriam. Alle drei holten das Volk Israel aus Ägypten heraus. Alle drei waren Gesandte Gottes. Alle drei waren verantwortlich für die Erlösung. Nicht nur die Männer, auch die Frau. Vielleicht ist dieser erstaunliche Vers gerade deshalb erhalten geblieben, weil Micha kein herausragender Prophet ist. Wenn er ein zentraler Prophet wäre, hätte man den Namen Miriams wahrscheinlich aus ihm herausgerissen, damit die kommenden Generationen nicht wissen werden, dass sie das Volk Israel aus Ägypten gerettet hat wie Mose. Genau wie Mose. Die männliche Kultur will die Geschichten über Prophetinnen nicht verewigen. Sie fürchtet sich vor ihnen. Ihre Größe bedroht die angemessene Gesellschaftsordnung. Die kleinen, ergebenen Frauen könnten in den Prophetinnen Vorbilder sehen. Sie könnten sich mit ihnen identifizieren. Sie könnten verstehen, dass auch Frauen groß sein können. Sie könnten nicht länger zustimmen, klein und ergeben zu sein. Ja, soweit Jochi Brandis. Und jetzt noch einige Kommentare, Nachfragen da. Herr Smith.
Ja, ich fange sofort mal an, weil ich nachgesucht habe in Vers 14 das, von Kapitel 16, nee, 12. Da steht, weil ich habe eine exegetische Frage über Wörter und grammatisch und dann eine hinterhandliche Frage. inhaltliche Frage in Anschluss mit diesen beiden Stücken. Weil das erste wollte ich nicht direkt darauf antworten, aber hier kam mir das hoch, weil das Wort Eifersucht wieder hier kommt, was wir in früher oder letztes Mal oder vorletztes Mal auch hatten. Da steht nämlich zweimal Jarok und Jarak. Wenn ich das richtig gefunden habe, sind das zwei verschiedene Schörchen, also drei Buchstaben, die zweimal dasselbe bedeuten, aber nicht dieselbe Schörch, weil der erste ist Reish Kaf Kof Kof, der andere ist J Reish Kof. Und doch bedeuten sie ungefähr dasselbe, also spucken oder speien habe ich gefunden. Und das eine ist eilig spucken ins Gesicht. Und die andere, ja, einfach speien, habe ich als Deutsch gefunden. Und meine Frage ist, steht hier dann nicht auch diese Verbindung dann mit, was bedeuten diese Beiworte? Ist da doch ein Unterschied oder bedeutet doch dasselbe auf Hebräisch? Und hat das was zu tun mit dieser Eifersucht, die hier dann zum Ausdruck kommt, ich spucke auf dich, aber ich bin eigentlich nur eifersüchtig auf dich.
Also, ja, wir sind bei Vers 14,
bei dieser Geschichte, wenn ich das so von Jochi Dinge auch gelesen hatte.
Ja, wir sind bei Vers 14, wo eben die Bestrafung Miriams mit dem Aussatz erklärt wird. Ich denke, dass es beide Male dasselbe Verb. Das ist diese häufige Konstruktion im Hebräischen, ein Verb in zwei unterschiedlichen Formen zu wiederholen, die eigentlich eine Intensivierung ist. Man könnte es im Deutschen übersetzen, sozusagen eine Verstärkung, wenn ihr Vater doch ganz intensiv auf sie gespuckt hat oder so, könnte man vielleicht sagen. Ich schaue gerade mal nach, wie die Bibelübersetzung das machen.
Ja, ich meine, Buberonzweig übersetzt es auch zweimal. Die andere.
Wie übersetzt es Buberonzweig? Wie übersetzt es Buberonzweig?
Das Spucken, Spucken.
Ja, also das ist, denke ich, das Wörtliche. Und wenn man es eben versuchen will, sozusagen ein bisschen verständlicher zu machen, dann kann man eben auch andere Worte finden.
Na, gespien, gespien, schreibt er.
Ja.
Nehmen wir, bei meinem Wörterbuch finde ich zwei Schorisch, darum frage ich nach.
Nein, also in der Einheitsübersetzung geht es unter. Da heißt es einfach nur, wenn ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt hätte. Da kommt nicht zum Ausdruck, dass es sich um was Intensiveres zu tun hat. Also ich denke, diese Formulierung ist da, dass das das Ausmaß der Schande Miriams, dass sie mit dem Aussatz geschlagen wird, dass sie sich schämen soll 7 Tage, dass das verbunden wird. Darum geht es. Ja, und in gewisser Weise auch um ihre Bloßstellung. Was mit der Eifersucht, also das Wort Eifersucht ist natürlich jetzt etwas, was Jochi Brandes reingebracht hat. Das Wort kommt im biblischen Text nicht vor, obwohl man wohl schon davon ausgehen kann, dass das wirklich im Hintergrund der Geschichte steht.
Das habe ich verstanden. Es gibt es nicht Hebräischen, aber wir hatten schon vorher, dass es auch über Eifersucht ging. Also Eifersucht.
Ja, wir hatten die Geschichte des Ehebruchs verdächtigen Frau, auf die ihr Mann eifersüchtig wird und den Ritus, der versucht, damit fertig zu werden beim letzten Mal. Aber ich bin nicht. Es ist eine andere Form von Eifersucht, würde ich hier sagen. Die Eifersucht beim letzten Mal, das war die Eifersucht von jemandem, der sich verraten fühlt. Und hier ist es eine Eifersucht, nicht den angemessenen Anteil zu bekommen. Also von daher vielleicht schon eine andere Ausrichtung. Frau Heritsch. Sie sind noch stumm geschaltet. Es geht immer noch nicht.
Ja, danke. Ich halte eigentlich die Seiten 6, 7, 8 in dieser Einheit für sehr wichtig. Und zentral. Ich habe mich schon gefragt, bei der Berufung der 70 Ältesten hat sich da nicht eine Frau einschmuggeln können oder wie auch immer. Aber kommen wir nochmal dazu vertieft mit der Geschichte von Miriam uns zu befassen und auseinanderzusetzen, oder ist das eigentlich in diesem Teil drin? Weil ich finde es schade, wir haben jetzt ein bisschen, also die Zeit ist beendet, und als Kind sind ja ihre Gaben schon entdeckt worden eigentlich, dass sie Gaben zu einer großen Prophetin eigentlich hatte. Und ja, meine Frage ist, können wir das irgendwann nochmal vertiefen oder wie auch immer?
Ja, wir hatten ja schon Midrashim, die gezeigt haben, welche große Rolle Miriam am Anfang gespielt hatte, dass sie im Grunde genommen schon ihren Vater auch dazu gebracht hat, wieder zu der Mutter zurückzugehen. Ja. Wir haben noch eine Chance sozusagen, uns mit Miriam zu befassen, und das wurde ja hier auch schon angedeutet, das ist ihre letzte Erwähnung in Numeri 20 bei ihrem Tod. Das ist nur ein Vers in der Bibel, aber da kommt eben die Tradition vom Brunnen Miriams, und da habe ich in der Tat vor, noch einiges von der Midrash-Tradition zu bringen und auch zu zeigen, wie eigentlich auch in den volkstümlichen Traditionen dieser Brunnen Miriams ganz wichtig geworden ist und sie da eigentlich auch nochmal gleichberechtigt ihren beiden Brüdern gegenüberstellt. Also wir haben noch eine Chance, uns etwas mehr mit Miriam zu befassen.
Danke. Frau Fricke. Ja, also ich möchte nochmal auf Zipporah kommen. Ich hatte das ja in Exodus so verstanden, dass die Zipporah sogar den Mose gerettet hat, als er getötet werden sollte von Gott, weil er mit Pharao das nicht richtig gemacht hat oder so. Und da hatte aber die Zipporah doch einen Sohn. Da gibt es ja die Geschichte mit dem Blutbräutigam des Mose, dass der das Kind beschneidet und irgendwie Moses damit berührt. Und dann sagt sie, du bist mein Blutbräutigam. Und dann steht in diesem Text, dass sich Mose des Beischlafs enthalten habe. Das passt ja, also für mich passt das nicht so ganz. Und ich wüsste, wenn sie ein Kind hat, und seins wahrscheinlich dann. Und was heißt Zipporah? Hat das eine Bedeutung? Ich habe das
Fangen wir damit kurz an. Es gibt die Möglichkeit, den Namen von dem Wort Zippor, Vogel, abzuleiten. Das, okay. Da kann man natürlich auch alle möglichen Deutungen drin anmachen. Tatsächlich werden sogar zwei Söhne des Mose erwähnt. Ja. Eben der eine, der eben noch in Midian wohl vorher geboren wird, und der zweite, der wohl gerade geboren ist, als sie zurückgehen und den Zipporah beschneidet. Ja. Da haben die Rabbinen auch kein Problem mit. Ihr Gedanke ist, das ist ja noch bevor Mose sozusagen seine Sendung wirklich übernommen hat und bevor er auf den Berg Sinai hinaufgestiegen ist. Das ist sozusagen ein späterer Zeitpunkt in seiner Ehe, wo Gott so stark in sein Leben eingedrungen ist, dass dann kein Platz mehr ist. Also sie sind nicht der Meinung, dass er immer enthaltsam war, sondern dass irgendwann vielleicht nach dem Aufenthalt auf dem Berg Sinai, wann auch immer, ich habe nicht irgendwo gesehen, dass es genau festgelegt wird, seit wann, aber dass irgendwann halt die göttliche Beziehung so wichtig war, dass die intime Beziehung zwischen den Eheleuten aufgehört hat.
Ja, dann hebt es den Widerspruch auf. Ja, danke, das war mir nur aufgefallen. Danke. Ja,
Herr Schneider, also noch.
Also ich wollte nur mal kurz sagen, grundsätzlich, dass die moderneren Texte für mich verständlicher sind. Da wird für mich mehr Klartext geredet. Also ich komme da besser mit klar. Die alten Texte sind manchmal so verschachtelt und kompliziert und Konstruktionen. Ja, diese Ansicht wollte ich mal weitergeben. Allerdings, was die Frau Jochi hier schreibt, ist für mich allerdings ein bisschen widersprüchlich. Also zum Schluss verteidigte ja die Miriam, das ist eine Frau, die mutig war, die Protest angemeldet hat. Aber in ihren ersten Ausführungen, da bezeichnet sie sie ja als Klatschbase. Und da ist ja diese mit der Eifersucht und die wollte demals auswischen und so weiter. Also da kommt die Miriam ja gar nicht gut weg. Ne? Ich verstehe, also für mich ist das irgendwie widersprüchlich. Am Anfang hat
sie... Ich denke, sie macht das so, Meinung, dass sie... Am Ende. Was sie am Anfang darstellt, ist das so, wie es uns im heutigen Text eigentlich erscheint. Und nachher versucht sie das so zu rekonstruieren, dass es einen alten Text gegeben hat, der uns nicht erhalten geblieben ist, wo es Miriam überhaupt nicht um Moses Frau ging, sondern wo ihr Protest dastand, ich bin genauso Prophetin wie Mose. Und so wie der Text uns heute vorliegt, eben bereits in der Bibel. Und da ist sie vielleicht wirklich nicht eindeutig genug. Das machen eben nicht erst die Rabbinen, sondern das ist schon in der biblischen Kombination so. Das sagt sie eigentlich auch am Anfang, dass der Protest Miriams schon unlösbar mit dem Protest über die Frau des Mose verbunden ist. Also da, wo sie eigentlich die Größe Miriams zu retten versucht, ist eben in diesem rekonstruierten Geschichte, die uns nicht erhalten geblieben ist als Ganze.
Ist das eigentlich eine, also mir ist das schon mal begegnet im Hebräischen, dass gesagt wird, zum Beispiel in irgendeiner Bibelstelle, Mose und Aaron gingen und dann wird in Einzahl das Verb.
Das in der Tat, das kommt häufig vor. Ist es halt ein bisschen auffällig, weil es die weibliche Singularform ist, aber grundsätzlich passiert das und das kann auch einfach nur ein Stilmittel sein, aber die Rabbinen versuchen normalerweise einen Grund dafür zu finden, wenn das Verb im Singular steht und das Subjekt im Plural ist. Aber es kommt relativ häufig vor und muss von daher vielleicht gar nicht unbedingt Bedeutung haben. Gut, also und natürlich die modernen Auslegungen gibt es natürlich, weil wir heute andere Texte brauchen, die uns ansprechen, aber ich glaube, was die modernen jüdischen Auslegungen auch zeigen, dass sie natürlich auf dem alten Erbe aufbauen. Und wenn sie die rabbinischen Texte nicht kennen würde, hätte Jochi Brandes uns diesen interessanten Text gar nicht schreiben können. Also, wir haben noch eine Meldung von Herrn Müller. Ich glaube, Frau Herrisch hatte sich noch mal gemeldet und Brigitte noch. Ja, Herr Müller erstmal.
Ja. Sie hatten im Zusammenhang mit den Frauen von Moses, Zipora und Ketura, hatten Sie Hagar erwähnt. Wie kommt die da rein?
Das ist ein Midrasch. Ich glaube, ich hatte ihn bei dem passenden Wochenabschnitt kurz erwähnt. Ketura erscheint ja, nachdem Sarah gestorben ist, heißt es, dass Abraham noch eine Frau nahm, Ketura. Ja. Und irgendwie scheinen die Rabbinen sich nicht wohl damit zu fühlen, dass Abraham, wie ist ein alter Mann, muss der jetzt noch eine Frau nehmen, was soll das sozusagen? Und das darzustellen als Versöhnung, nachdem Sarah tot ist, mit Hagar. Und Hagar und Ketura ist dieselbe Person zu sehen, wie es ja auch oft in Midrashim gemacht wird. Wenn eine Person unvermittelt und nur einmal auftaucht, versucht man sie mit einer anderen Figur zu interpretieren.
Wir haben ja zum Beispiel bei Josef. Josef heiratet ja die Asenat. Und die Asenat wird jetzt wieder gleichgestellt mit der Dina, der Tochter von Tamar.
Also nein, das ist ein bisschen die Asenat wird nach einem Midrasch als Tochter Dinas aus der Vergewaltigung mit Sichems gesehen. Auch da eben der Versuch. Und da kommt sicher auch nochmal der Wunsch hinein, Josef eine jüdische Frau sozusagen zu verfassen, die eben seine Nichte ist und nicht eine Ägypterin. Das steht sicher auch ein bisschen im Hintergrund von diesem Midrasch. Aber es ist auch die allgemeine Tendenz, Dinge miteinander zu verbinden, die in der Bibel keine Verbindung miteinander haben.
Ja, die wir auch nicht verstehen würden.
Ja, aber das ist sozusagen die Kreativität der Rabbinen. Ja, Frau Heretz.
Ja, danke schön.
Zipera hatte Mose auch das Leben gerettet, ne? Exodus.
Ja. Ja, da hatten wir ja auch, hatte ich auch einen Text gebracht, und so ein bisschen versuchen, es hat zu zeigen, da hat sie diesen einen großen Moment im Leben und danach verschwindet sie eigentlich aus dem Leben des Mose. Und irgendwie auch, wenn man egal wie man diesen Text auf sie bezieht, irgendwo bleibt da so ein trauriger Beigeschmack, dass sie eigentlich nicht, also noch schlimmer als Miriam daran ist, dass wir eigentlich nicht wissen, was aus ihr geworden ist. Brigitte.
Ja, ich wollte noch wissen, die rekonstruierte Geschichte, die Jochi Brandes erwähnt, existiert die tatsächlich oder ist das ihre Imagination?
Na, ich meine, da steht es ja eigentlich in der Tradition von moderner Bibelkritik, zu sagen, dass biblische Texte aus unterschiedlichen Quellen zusammengesetzt sind und je nachdem, wie die Zusammensetzung war, uns auch eine Menge verloren gegangen ist. Und natürlich, worauf sie sich stützt, und ich denke, das ist schon ein Vers, der einiges an Interpretationen erwartet, ist eben der Text aus Micha, wo es eben heißt, dass Gott Mose, Aaron und Miriam gesandt hat. Das lässt irgendwo sagen, da muss noch mehr gewesen sein, was uns nicht mehr erhalten geblieben ist. Okay. Ja, nochmal Herr Müller.
Sie sind hier stellt sich natürlich eine ganz essentielle Frage. Das heißt also, wie vergleichen wir den Wahrheitsgehalt mit diesen, ich nenne es mal allgemein prophetischen Büchern, mit der Tora?
Sie hat natürlich nicht in dem Sinne, die prophetischen Bücher haben natürlich nicht als rechtliche Vorschriften denselben Rang und auch nicht denselben Offenbarungscharakter, aber sie haben schon das Recht, sozusagen Lücken aufzufüllen, wie es ja die Midrashim selber auch tun. Also auch die Midrashim haben ja im Grunde genommen die Ansicht, wenn der biblische Text uns zu mager oder zu merkwürdig ist, dann kommen noch weitere Traditionen. Und teilweise kennen wir auch Dinge aus jüdischen Schriften, noch aus der Zeit des Zweiten Tempels, aus dem ersten, zweiten vorchristlichen Jahrhundert, wo Geschichten sind, die später in Midrashim nochmal aufgegriffen sind. Also es wäre sicher kein Problem zu sagen, dass in den prophetischen Büchern noch Traditionen erhalten geblieben sind, die nicht in die Tora eingegangen sind. Der Tora vielleicht aus welchen Gründen auch immer, sagen wir es patriarchalisch oder aus Gründen der Offenbarung, war es vielleicht nicht wichtig, aber das macht es nicht sozusagen in einem jüdischen Rahmen illegitim zu sagen, aber vielleicht war die Rolle Miriams doch größer als so, wie die Tora sie uns zeigt.
Ja, aber wir sehen doch die Midrashim hier in unserer Sprache praktisch als Durchführungsverordnungen an.
Soweit sie sich mit halachischen Themen befassen, aber wenn sie sich mit Erzählungen befassen, ist das eigentlich keine Grenzen gesetzt. Sozusagen aus der Frage, welche Rolle ich jetzt hier Miriam gebe, muss ich ja keine Konsequenzen für irgendwelche Torah-Vorschriften ziehen, sondern es geht um theologische, vielleicht philosophische Überlegungen, und da gibt es keine Grenzen.
Vielleicht sollten wir bei nächster Gelegenheit nochmal den Begriff Prophet überhaupt zu definieren versuchen. Ja?
Da gibt es natürlich auch eine Menge unterschiedlicher
Definitionen. Naja, es muss nicht jetzt sein.
Ich behalte es mal im Hinterkopf, gucken, was sich was Passendes ergibt in einem der folgenden Wochenabschnitte. Mhm. Ja, wir sind schon weit über unsere Zeit, aber wenn Ihnen das allen recht ist, ist das auch kein Problem. Und
Entschuldigung, jetzt habe ich mich irgendwo eingemengt. Weil Moses wird ja als der bescheidenste Mann der ganzen Bibel dargestellt.
Ja, das ist auch gerade einer der Vers hier, dass er der demütigste von allen war.
Geschichte. Er hat sich aber gewaltig verändert nach Ägypten dann. In Ägypten war er ein Choleriker.
Oder Gott ist, wie er gegen den Ägypter, den schlagenden Ägypter vorgeht, könnte man sagen. Und
also so
wir werden auch in zwei Wochen Abschnitten bei Korach sehen, dass er auch nochmal richtig wütend werden kann. Also das ist eine Interpretation von Mose, die...
Er hat zwei
vielleicht
Seiten
auch ein Image ist, das ihn gewisse Leute aufzwängen möchten, die nicht unbedingt immer dem Wortsinn entspricht. Frau Fricke nochmal.
Ja, ich meine, ein bisschen ist immer drin, Geschichte, nichts gegen die Tora, nicht böse sein, schreiben auch immer die Sieger. Das heißt, die nachher das Sagen haben, schreiben die Geschichte und die, denke ich, verändern auch die Geschichte in ihrem Sinne. Das glaube ich schon.
Ja. Aber die Midrashim haben ja eben die Freiheit, die Geschichte auch wieder ein bisschen umzuschreiben. Ja. Und die heutigen feministischen Midrashim geben auch die Möglichkeit, die Vernachlässigten wieder rauszuholen.
Ja, und dann ist so eine Auslegung eigentlich gut, dass jemand nochmal anders herangeht an die Geschichte.
Ja, ich denke, das ist wirklich eine der großen Errungenschaften unserer Zeit, auch zu zeigen, wie die Dinge neu lebendig werden können.
Ja.
Herr Schneider nochmal.
Nee, alles, ich bin von eben noch gemeldet.
Okay. Alles klar, danke. Gut, dann können wir uns für heute verabschieden. Nächstes Mal haben wir dann die gescheiterte Landnahme, könnte man sagen. Text, den Sie sicher alle mehr oder weniger kennen, und mal sehen, was wir da Spannendes finden werden. Bis zum nächsten Mal.
Okay. Tschüss. Ja, danke.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.